Und man kann alles mit diesem Buch machen. Man darf es nur niemals zu einer Hochzeit verschenken.
Wirklich. Ich wollte gerade sagen, ich arbeite ja auch als Traurednerin. Sollte ich das meinen Paaren vielleicht vorab schenken?
Wenn du zwei Buchstaben noch einfügst und aus der Traurede eine Trauerrede machst, dann ja.
Okay, lassen wir das lieber. Die Hochzeit von Marc Karnal. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nachts im Buchladen. Heute in Werne bei Bücher Beckmann. Hubertus Warthaus, schön dich zu sehen und schönen guten Tag.
Ja, hallo, guten Morgen Jenny. Es ist ja knacke kalt und sonnig draußen. Es wird ein wunderbarer Tag werden. Und es wird auch ein wunderbarer Literaturtag werden, da bin ich mir ganz sicher. Wir haben so schöne neue Bücher. Ich freue mich über die Novitäten des Frühjahrs. Da sind so tolle, funkelnde Diamanten zu entdecken. Zum Teil noch ein bisschen im Rohschliff, aber das macht ja gerade dann den Spaß.
Das heißt, die Bücher, die du heute ausgesucht hast, die sind alle brandneu?
Zumindest für mich, ja, sie sind alle brandneu. Ein paar sind gerade jetzt in den letzten paar Tagen erschienen.
Ich bin sehr gespannt. Womit möchtest du anfangen? Also vom Cover her spricht mich dieses hier gerade besonders an. Elisa Hoven, Dunkle Momente. Auf dem Titelblatt zu sehen sind zwei Streichhölzer, eins taufrisch, eins abgebrannt.
Das ist tatsächlich ein Buch, was ich, Schande über mein Haupt, ein bisschen überblättert habe in den Vorschauen. Das ist bei Fischer einer der Haupttitel und ich habe strunzdumm drüber weggeblättert und erst bei der zweiten, dritten Durchsicht gedacht, was ist denn das? Sagt dir gar nichts. Und Dunkle Momente und die Streichhölzer, die du angesprochen hast, guck da doch mal rein. Und vielleicht trete ich jetzt irgendwem auf die Füße, aber da kennst du mich für, da habe ich keine Probleme mit. Nach fünf Seiten habe ich gedacht, das ist der weibliche Schirach. Das ist fantastisch. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut.
Das heißt, der weibliche Schirach, die Frau ist Anwältin.
Die Frau ist Anwältin, bin ich mir relativ sicher. Ich beschäftige mich eigentlich nicht so sehr mit den Biografien der Autoren, Autorin. Aber auf jeden Fall ist die Hauptfigur in Dunkle Momente Anwältin. Sehr erfolgreiche, so ein bisschen schon auf der Zielgerade ihrer anwaltlichen Karriere. Sie bereitet den Rückzug aus der großen Kanzlei vor, die sie maßgeblich mit aufgebaut hat. Und da kommt ihr per Zufall, wirklich totaler Zufall, ein Fall unter die Augen, der bei ihr alte Wunden aufreißt. So kann man das vielleicht umschreiben.
Ist es ein Thriller, ein Krimi?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es eine Aneinanderreihung von anwaltlichen Fällen. Darum war meine Assoziation zu Schirach da, weil der ja in vielen erzählenden Werken eben auch sehr viel über juristische Spitzfindigkeiten in unglaublich unterhaltsamer Art und Weise erzählt hat. Und trotzdem gibt es immer was nachzudenken und so ist das auch hier. Den auslösenden Fall kann ich vielleicht ganz kurz zusammenfassen. Die Anwältin sitzt abends zu Hause, 19:30, Feierabend, Gläschen guten Wein auf dem Tisch, lecker Antipasti und freut sich auf einen freien Abend. Guckt aus dem Fenster und da geht ihr Telefon. Und da ruft ein schwer reicher alter Herr an, sehr bestimmt. Und pass mal auf, ich sitze hier mit meiner Enkelin, die studiert Jura. Und die hat einen Fall und da kommen wir nicht so richtig mit weiter. Und da habe ich gedacht, da rufe ich doch meine Anwältin an, die hilft uns mal eben. Und die hat natürlich so eine Krawatte, ne? Ist sie jetzt Nachhilfelehrerin oder was soll das? Ne? Aber der sagt sofort, schicken Sie eine ordentliche Rechnung an meine Firma und packen Sie ruhig ein paar Nebenkosten oben drauf, da bezahlen wir alles. Irgendwie, okay, du kriegst eine Rechnung von mir, jetzt erzähl mal. So, und dann erzählt er, freistehendes, ein ziemlich abgelegenes Haus, Mensch alleine zu Hause und da kommt ein Einbrecher. Und der Einbrecher haut jetzt mit einem sehr wertvollen Gegenstand ab. Und jetzt ist die Frage, wenn man den zu Tode bringt, ist das dann Notwehr? Und sie nimmt den Fall ganz genau auseinander und erklärt ganz genau, was passieren muss, damit man am Ende mit Notwehr aus der Nummer rauskommt und nicht in den Knast muss, nicht vorbestraft wird und so weiter. Ja, und damit ist die Hausaufgabe erledigt. Sie schickt eine richtig gesalzene Rechnung dahin und fährt dann, wie gesagt, sie ist auf dem Rückzug aus ihrem Berufsleben, fährt dann mit ihrem Mann und einem befreundeten Ehepaar für Wochen in Urlaub weit weg.
Und weil es da so langweilig ist, bringt ihr Mann eine Tageszeitung mit, die schon 3 Tage alt ist. Und da liest sie eine ganz kleine Meldung, schwerreicher Industrieller erschießt Einbrecher, der aber schon auf der Flucht ist.
Aha.
Und sie, Moment, das sagt doch was. Und sie kommt dahinter. Der hat zwar eine Enkelin, die ist aber gerade 2 Jahre alt, die studiert also noch kein Jura. Und der hat also tatsächlich sie missbraucht, um klarzukriegen, wie er den Einbrecher, der Einbruch hat schon stattgefunden, als er angerufen hat und der Kerl lag schon tot auf der Straße, wie er das hinkriegt, damit er nicht in den Knast muss. Und er befolgt alle ihre Ratschläge und wird natürlich freigesprochen.
Und das ist nur einer von vielen Fällen, die in dem Buch vorgestellt werden.
Das ist der auslösende Fall. Und nur um zu sagen, welche Wolte das schlägt. Ganz am Anfang ihrer Karriere hat sie mal jemandem wissentlich so geholfen. Und diese alten Wunden werden jetzt wieder aufgerissen. Und sie versucht, ihr Leben klarzukriegen und mit dieser alten Schuld auch klarzukommen. Und dazwischen passieren, ich weiß nicht, wie viele Fälle, die noch erzählt werden und es schlecht wollten. Und es ist einfach wunderbar zu lesen. Jeder Fall ist durchdacht. Jeder Fall lässt uns nachdenken. Und trotzdem ist es letztlich ein Page-Turner. Und wenn du am Anfang gefragt hast, ist das ein Krimi oder Thriller? Letztlich ja.
Elisa Hoven, Dunkle Momente heißt der Thriller, wie Hubertus Waterhouse sagt, was er am Ende ist. Ich gehe einfach mal weiter nach Covern, nach Bekanntheit. Leon de Winter kennen wir seit vielen Jahren. Stadt der Hunde heißt der neue Roman, erschienen bei Diogenes. Auf dem Cover zu sehen, ein Hund im Kapuzenpullover.
Ja, und wenn man mit diesem Buch anfängt von Leon de Winter, was ich angefangen habe, weil Leon de Winter draufsteht und ich lese einfach alles von ihm und es ist alles gut. Mal ist es sehr gut, mal ist es gut und mal ist es überragend. Und hier ist es überragend. Es ist für mich das Buch, es war mein Lieblingsbuch, als ich es ausgepackt habe und ich bin immer noch restlos begeistert. So, worum geht's? Es geht um einen der weltbesten Neurochirurgen, seine Position innerhalb der Klinik durchaus ausnutzt. In Kliniken gibt es, das weiß glaube ich jeder, relativ viele junge Helferinnen, Krankenschwestern und so weiter. Und er hat ein Kreuzchen nach dem anderen. Und eine von diesen jungen Schwestern, die wird schwanger von ihm. So ganz zufällig und ungeplant. Und weil er, ähnlich wie Leon de Winter, jüdisch ist, Holländer ist, bleibt ihm nur eins, nämlich diese Krankenschwester zu heiraten. Abtreibung kommt überhaupt nicht in Frage für ihn, wilde Ehe kommt nicht in Frage, also mit Kind geht nur mit Trauschein und alles ist safe. Die beiden verstehen sich jetzt nicht wirklich gut, weil das jetzt keine Liebesheirat war, aber sie ziehen eine wunderbare Tochter groß. Die, als sie so 17, 18, also gerade volljährig wird, ihren jüdischen Wurzeln hinterher spürt und sich infolgedessen auf eine organisierte Reise nach Israel macht. Da gibt es Reisen für Menschen jüdischen Ursprungs, die dann zu den Wurzeln geführt werden, damit sie sich am Ende dann doch vielleicht fürs Judentum entscheiden. Während dieser Reise lernt die nette Tochter einen tollen jungen Amerikaner kennen, der auch aus sehr gut betuchtem Hause kommt. Und die beiden verlängern die Reise über den geplanten Set hinaus und sind komplett selbstständig unterwegs. Und in einem großen Krater, der nicht durch Meteoriteneinschlag entstanden ist, sondern dadurch, dass irgendwann da das Meer mal abgezogen ist, das stand mal alles unter Wasser, der ist Kilometer breit und noch mehr Kilometer lang, da verschwinden sie, und zwar spurlos. Unser Neurochirurg mit Frau sowie die Eltern des netten jungen Amerikaners kommen angereist, werden von der israelischen Polizei, vom Geheimdienst, von allem hofiert. Es wird alles auf den Kopf gestellt, aber die beiden sind weg. Und die bleiben auch weg. Jedes Jahr zum Jahrestag dieser Nachricht reist unser Neurochirurg dahin und unternimmt einen neuen Ansatz zur Suche. Jedes Mal erfolglos. Jetzt, wo der Roman anfängt, sind 10 Jahre vergangen, ist also sowas wie ein Jubiläum. Er reist wieder dahin. Er hat einen Geophysiker ausgegraben, der das ganze Gebiet neu vermessen kann. Das ist aber ein großes Unterfangen. Am Ende, es kostet 3 Millionen. unserem Neurochirurgen, mittlerweile 67 und im Ruhestand, geschieden, also die Ehe hat das Ding nicht überlebt, geht's gut, aber 3 Millionen hat er jetzt auch nicht auf der Seite und da bekommt er ein Angebot. Es gibt einen hoffnungslosen Fall eines Aneurysma-ähnlichen Gebildes im Hirn einer jungen Araberin. Ich will nicht zu viel verraten, darum stocke ich hier gerade so ein bisschen. Und alle Neurochirurgen, die dafür in Frage kommen, haben gesagt, hoffnungslos, das packen wir nicht an. Und jetzt wird er gefragt. Und er sagt, ja, könnte ich mir vorstellen. Also er sieht sofort, das ist hoffnungslos, aber er sieht auch, da ist Geld. Ja, könnte ich mir vorstellen. 3 Millionen auf ein Anderkonto und ich mache das. Die 3 Millionen sind da, er beauftragt den Geophysiker, schon mal die Vorbereitungen anzufangen. Er macht die OP und die gelingt. Keiner weiß wie, warum, aber es gelingt. Ganz wichtige Sache, der Vater ist jetzt nicht, dieser jungen Dame, die operiert worden ist, ist jetzt nicht reich, der ist unvorstellbar reich. Und der hatte sich auch nicht 3 Millionen für die OP als Honorar vorgestellt, sondern ein kleines bisschen mehr. Und nachdem die junge Dame so weit genesen ist, dass safe ist, dass die OP gelungen ist, dass keine bleibenden Schäden bleiben und so weiter, findet er auf seinem Konto die zu 1 Milliarde fehlenden 997 Millionen.
Okay.
Okay, jetzt könnte das Buch zu Ende sein. Aber da fällt er auf die Nase und dabei wird festgestellt, dass er ein Melanom im Kopf hat und daran wird er operiert. Und wie es dann weitergeht, das lest er bitte selber.
Die Frage ist, geht es irgendwann noch um die verschwundene Tochter?
Es geht noch sehr intensiv um die verschwundene Tochter auf einer Ebene, die ich Leon de Winter niemals zugetraut hätte und wo ich zwischendurch gedacht habe, Junge, was hast du denn geraucht, das möchte ich auch haben. Aber auch da kommt er wieder raus. Also wenn ihr an dieser Stelle seid, weiterlesen, es lohnt sich, es lohnt sich.
Leon de Winter, Stadt der Hunde. 4 Bücher schaffen wir, Hubertus.
Ich möchte unbedingt, bitte, ein Buch von Rainer Wieczorek vorstellen, Ringo-Variationen, weil das in einem nicht ganz so großen Verlag erschienen ist, nämlich bei Dittrich.
Ich sehe 2 Snare-Drums auf dem Cover und Ringo ist natürlich der Schlagzeuger der Beatles gewesen.
Genau, um den geht's. Und dieses ganze Buch ist aus der Sicht ich erzählenderweise von Ringo Starr erzählt. Es ist fiktiv, wobei viele Dinge höchstwahrscheinlich faktisch korrekt sind. Es wird so ein bisschen der Gang der Beatles erzählt, ab Startpunkt Ringo steigt in die Band ein, bis fast in die Heutezeit. Und jetzt ist die Frage, warum heißt das Ding Ringo-Variation? Nun, weil die Geschichte der Beatles aus seiner Sicht erzählt wird, das wäre eine Variation. Aber es gibt sehr berühmte Variationen in der Musikgeschichte, eher im klassischen Bereich, die Goldberg-Variationen. Und da, von Johann Sebastian Bach, und da die höchstwahrscheinlich besten Interpretationen von Glenn Gould. Mhm. Und genau um die geht's. Ringo, der sich immer selber ein bisschen als Außenseiter empfunden hat, weil er nicht so kreativ war wie die 3 anderen, weil er mal hier einen Song singen durfte, aber eigentlich immer nur dann in Studio.
Begnadeter Sänger war er auch nicht.
Nicht wirklich.
Also nein. Ist er auch nicht, ne?
Nein, aber das weiß er alles selber, also da tun wir ihm nicht weh. Er wurde halt gerufen, wenn die Drums gebraucht wurden, dann hat er die eingespielt und dann hat er auch wieder Pause gehabt und die anderen haben da gesessen und getüftelt und gemacht und getan. Und während einer der belastenden, wirklich belastenden Tourneen, wo also die Fans ja die Bühnen gestürmt haben und kommt er abends quasi per Zufall an die Goldberg-Variation. Und das bringt ihn zur Ruhe. Und ein großer Teil des Buches erzählt darüber, wie diese Variationen in sein Leben eingreifen und ihn zu dem machen, was er letztlich war, nämlich ein wirklich gestandener Mann, der gerne was Gutes getan hat und ansonsten liebend gern seine Ruhe hatte. Es ist so herrlich zu lesen.
Und ist es auch was für Beatles-Fans? Ist es originalgetreu?
Also ich bin jetzt nicht der allerhärteste Beatles-Fan. Es gab ja immer die Entscheidung Beatles oder Stones. Ich war dann Deep Purple. Aber soweit wie ich das überblicken kann, ist es zumindest sehr ehrenvoll mit der Geschichte der Beatles umgehend. Die Fakten, glaube ich, stimmen in weitesten Teilen. Und es ist eben eine Variation. Es ist ein Spiel mit dem, was war. Und die ist für mich absolut gelungen. Ein total lesenswertes Buch für jeden, der Musik halbwegs fehlerfrei schreiben kann.
Hören wäre auch nicht schlecht. Rainer Wieczorek, Ringo-Variationen.
Aber wenn du sagst, hören wäre nicht schlecht, dann muss ich dir ganz schnell ein ganz, ganz kleines Buch vorstellen. Die Hochzeit von Marc Karnal im Picus Verlag. Ein verdienstvoller österreichischer Verlag. Ich liebe diese kleinen Verlage. Und hier haben wir auch noch ein kleines Büchlein mit Illustrationen von Raffaela Schöbitz. Es geht um eine Hochzeitsfeier. Und so eine Hochzeitsfeier, die von vorne bis hinten daneben geht. Alles läuft schief, wirklich alles läuft schief, was nur schief laufen kann. Und trotzdem ist das Ganze in Reimform erzählt. Es ist eine herrliche kleine Petitesse, die einen Nachmittag Freude bereitet. Also man sitzt in der Sonne, liest dieses Buch, kommt aus dem Grinsen, Schmunzeln, ja Lachen nicht heraus. Manchmal stehen einem auch ein bisschen die Haare zu Berge und man kann alles mit diesem Buch machen. Man darf es nur niemals zu einer Hochzeit verschenken.
Ich wollte gerade sagen, ich arbeite ja auch als Traurednerin. Sollte ich das meinen Paaren vielleicht vorab schenken?
Wenn du zwei Buchstaben noch einfügst und aus der Traurede eine Trauerrede machst, dann ja.
Okay, lassen wir das lieber. Die Hochzeit von Marc Karnal.
Und ich weise noch ganz schnell auf zwei Bücher hin, nämlich Helene Bracht, Das Lieben danach und Anne Kort, Protokoll einer Annäherung. Helene Bracht, Das Lieben danach bei Hansa, Anne Kort, Protokoll einer Annäherung im Otto Müller Verlag, wieder ein kleiner Verlag. Und beide haben letztlich ein ja ähnliches Thema, nämlich wie kann ich nach einem Missbrauch weiterleben? Also das sind jetzt gerade mal beide gar keine lustigen Bücher. Das sind Bücher, die unglaublich unter die Haut gehen. Bei Helene Bracht ist es ein junges Mädel, das vom Nachhilfelehrer missbraucht wird. Und die erste Reaktion der Eltern ist, dass sie ihr Kind vorwurfsvoll anschauen. Wie konntest du dich so hinsetzen? Quasi. Und damit klarzukommen, brauchte ein ganzes Leben. Denn Helene Bracht ist heute über 70. Und sie hat ihr Leben gebraucht, um dieses Buch zu schreiben.
Es ist eine Autobiografie.
Wie heißt das heute? Autofiktional. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es genau so bei ihr gewesen ist, aber es gibt am Ende auch eine Menge Sachhinweise, es gibt Zitatnachweise. Also das ist auf dem Weg zum Sachbuch. Und sehr ähnlich ist es bei Anne Kort. Da geht es um ja mindestens mal häusliche Gewalt. Und sie beschreibt auf eine ganz andere Art und Weise, wie man damit leben kann. Also sie in diesem Buch gerade, Protokoll einer Annäherung, geht es darum, dass sie sich gerade einem neuen, jungen Mann zuwendet und sich dem annähert. Es gibt ergreifend schöne, harmonische Momente, es gibt aber auch sehr befremdende Momente. Es gibt immer einen Schatten, der irgendwo im Hintergrund ist und der da rumgeistert. Es gibt Figuren, von denen man nicht genau weiß, sind die jetzt in ihrem Kopf und versuchen sie zu lenken oder sind das reale Figuren? Beide Bücher haben das stärkende Moment, dass sie beide gut ausgehen, denn beide Autorinnen sind ja noch da und schreiben, haben also etwas verarbeitet und können damit leben. Und das ist mir gerade, weil ja jetzt Internationaler Frauentag war, ist in Werne jetzt gerade einige Veranstaltungen zu dem Thema anstehen, ist mir das ein ganz wichtiges Thema, weil ich persönlich eben auch einige Menschen kenne, die genau dieses Problem haben und ich weiß, wie einschneidend das sein kann. Und wer sich in irgendeiner Weise da jetzt nicht direkt an sachratgebende Stellen wenden will, sondern in seinem Kopf vielleicht ein paar Sachen klarkriegen will, der kann mit diesen beiden Büchern wunderbar starten und das wird eine große Hilfe sein.
Sagt Hubertus Wartehus, die Empfehlung einmal Helene Bracht, Das Lieben danach über das Mädchen, was beim Musikunterricht sexuell belästigt worden ist, Anne Kort, Protokoll einer Annäherung, es geht um häusliche Gewalt. Und ich fasse auch nochmal die übrigen Bücher zusammen. Wir hatten heute das Buch, was man auf gar keinen Fall zur Hochzeit verschenken sollte, Die Hochzeit von Marc Karnal, Leon de Winter statt der Hunde, Dann hatten wir Elisa Hohn und Dunkle Momente. Und nicht zu vergessen die Ringo-Variation, die Story von Ringo von den Beatles. Dankeschön, lieber Hubertus, und viel Erfolg heute Abend.
Ja, Jenny, ich danke dir für deine Geduld. Ich habe es mal wieder 3-4 Titel mehr gehabt, als du eigentlich wolltest. Aber um die ganze Sache dann wenigstens ein bisschen zu versüßen, habe ich ein bisschen für dich vorbereitet und du brauchst es nicht zu lesen. Heute darfst du noch, weil erst ab heute Abend wirklich Fastenzeit ist.
Oh, was Süßes für mich. Das ist aber lieb von dir. Vielen Dank. Es gibt Pralinen. Dankeschön.
Ich wünsche euch allen eine gute Zeit. Viel Spaß.